Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.
Bei uns steht Sebastian Buchwieser, Aufstiegstrainer der Blue Devils Weiden. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian Buchwieser. Beschreiben Sie uns kurz Ihre Gefühlslage aktuell.
Also am allermeisten freut es mich für die Mannschaft, weil ich weiß, was die investiert hat vom August weg. Ich musste immer wieder dann, oder ich war immer sehr penibel und viele Dinge haben wir wiederholen müssen und sie haben echt super mitgezogen. Und sie haben es sich wirklich verdient und die Freude ist Wahnsinn, hört man hier.
Ich bin einfach nur stolz, Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein. Es war unglaublich, wir haben nie aufgegeben, egal was war. Egal wie auch immer, jeder hat gesagt, ja, ihr seid eine Millionärstruppe oder sonst was. Nee, wir waren eine Mannschaft. Wir haben jedes Spiel, jeder für jeden alles gegeben. Und jetzt war schlussendlich auch der Erfolg, wo wir aufgestiegen
sind. Servus, liebe Eishockey-Freunde, zu Powerplay. Jetzt Achtung, dem DEL2-Podcast aus der Oberpfalz. Es ist vollbracht. Die Blue Devils Weiden haben es tatsächlich geschafft. Am vergangenen Freitag ist der Traum wahr geworden. Der Aufstieg in die DEL2, die Meisterschaft in der Oberliga, wurde eingetütet durch einen 5:1-Sieg. Bei den Hannover Scorpions gab es einen 4:2-Endstand in der Playoff-Finalserie und ja, seitdem, ich glaube, ist eine Mannschaft im Ausnahmezustand. Also wir haben es probiert, dass wir einen Spieler hierher bekommen. Wir nehmen eine kurze Sonderfolge heute auf. Ich nicht alleine, sondern natürlich ist der Tom wieder da. Tom, servus.
Servus, Holin.
Aber ja, wie soll ich sagen? Ich vermute, die Spieler sind noch etwas indisponiert. Ist ja auch verständlich. Also bitte, die sollen, ich glaube, die lassen seit Freitag die Sau raus. Und wenn man da die Bilder gesehen hat von der Ankunft am Samstagmorgen, 6.30 Uhr, was da los war am Eisstadion, dann, wie die Jungs dann weitergezogen haben, dann kann man sich vorstellen, wie es denen aktuell geht. Wie gesagt, heute ist Sonntag, 28. April, Nachmittag um 14 Uhr. Deswegen Sonderfolge aufgrund des Aufstiegs. Ich war im Stadion, ich war live dabei, Tom. Wo hast du verfolgt?
Spray TV.
Ja, ich habe unglaublich viele Bilder geschickt bekommen von Spray TV, weil man da halt ständig irgendwie durchs Bild wuselt bei den Feierlichkeiten im Anschluss. Aber es war wirklich, es war beeindruckend. Es war toll. Worüber niemand mehr spricht heute ist, wie ist eigentlich das Spiel ausgegangen? Also wenn man mich jetzt fragt, wer hat die Tore geschossen? Am Freitag beim 5:1 kriege ich so mit Ach und Krach hin, aber dafür habe ich ja meinen Statistiker hier an der Seite. Wie war das Spiel denn? Irgendwann habe ich nichts mehr mitbekommen.
Ja, das Spiel war spannend, zumindest über ja, weite Strecken. Erstes Drittel keine Tore gefallen, 15 zu 8 Schüsse. Ich fand das schon, also für die Weidner, ich fand das schon ziemlich beruhigend, weil zumindest die Weidner nicht in diese Hannoveraner Konterfalle gelaufen sind, also einmal mehr nicht in diese Hannoveraner Konterfalle gelaufen sind.
Na, das war auch die Stimmung im Stadion. Also selbst die Hannoveraner, wenn man sich da mit anderen Presseleuten unterhalten hat, die haben gesagt, oi. Vor dem Spiel habe ich eigentlich gedacht, wir ziehen diese Partie. Jetzt sind wir mit dem 0:0 gut bedient. So, das war die Stimmung nach dem ersten Drittel.
Ja, zweites Drittel dann Tyler Ward mit dem 1:0. 8 Minuten später der Oleksuk für Hannover mit dem 1:1. Also enge Kiste, ausgeglichenes Spiel mit 1:1 in die zweite Drittelpause.
War auch unnötig, Ausgleich war im Powerplay für Hannover. Ansonsten muss man wirklich sagen, ja, bis auf eine kurze Phase, so, ja, wo war das so, Ende des zweiten Drittels, wo Hannover mal ein paar Minuten nach dem 1:1 die Oberhand hatte. Ansonsten waren die Blue Devils da in Hannover wirklich zu jeder Zeit Herr der Lage.
Ja, und dann sind wir ins dritte Drittel gekommen und nach 2 Minuten im dritten Drittel Beppe Eberhardt mit dem 2:1. Ich habe es mir keine Ahnung, wie oft nochmal angeschaut seitdem. Erst täuscht den Schlagschuss an, dann schlänzt er den Puck aber doch nur, macht er ja normalerweise nicht. Der Puck geht aber nicht direkt rein, sondern prallt eben gegen die Brust von einem Scorpion-Spieler und von da ins Tor. Aber am Ende des Tages wurscht, 2:1, das Ding war drin, hat gezählt. Und ja, dann 9 Minuten später Bruch mit dem 3:1 und ja, das war der Punkt, wo dann die Spieler auf dem Eis schon fast gefeiert haben, als wäre es das schon gewesen. Ich weiß nicht, Fabian, ihr wart ja vor Ort, war die Stimmung unter den Fans, war die Stimmung auf den Tribünen ähnlich?
Ja, 3:1 war, wie sagt man so, der Brustlöser. Ab da gab es dann wirklich kein Halten mehr. Ich stand so in der Kurve vor dem Weidner Fanblock, ist ja strikt aufgeteilt, also wir durften uns jetzt als Presseleute auch nicht zum Beispiel vor die Hannoveraner-Fans stellen oder was. Das ist nicht erlaubt.
Hättest du das gewollt?
Nein, nicht, dass ich das gewollt hätte, aber haben ein paar Fotografen berichtet, die von dort eben mal Bilder machen wollten. Die haben gesagt, dann, nee, da wurden sie weggejagt oder es ist eher nicht so angenehm, dort zu arbeiten. Und ja, nach dem 3-1 war wirklich gelöste Stimmung. Und nach dem 4-1 von, ich glaube, es war Vlad Filin.
Übrigens Lehrbuchkonter. Ja. Also traumhaft. Das ist eigentlich genau sowas, was Hannover in dieser Playoff-Finalserie hin und wieder gezeigt hat.
Dann war wirklich, dann hat jeder geschaut, dass er in die beste Position kommt.
Und aber das war es ja immer noch nicht.
Nein, weil da waren ja alle schon in Feierlaune, in Jubellaune und dann noch ein Empty Net. Wieder Flat Feeling. Direkt genau. Vor der Weidner Bank hat er abgezogen. Zum Jubeln musste er sich dann nur umdrehen und in die Arme seiner Teamkollegen fahren. Und ja, der Rest war dann ja Ekstase pur. Und wir hatten ja das Glück, dass wir mit unserem Jakob Graf einen dabei hatten, der das Ganze auch im Bewegtbild festgehalten hat. Also wer es noch nicht gesehen hat, schaut euch diesen kleinen Zusammenschnitt von knapp 3 Minuten, der jetzt ist, schaut ihn irgendwo in sozialen Medien oder auf onetz.de an. Es ist beeindruckend und da kann man ganz viele Details schon raussehen. Ist unter anderem auch so diese 2-3 Sekunden vor Schlusssirene, wie allein ein Jaroslav Hübel auf der Torlinie, dieser tschechische Eisblock, der da so mal was von aus sich rausgeht und hüpft wie ein kleines Kind auf und ab und diese pure Freude zu sehen. Auch ein Jürgen Rumrich, der das die ganze Saison über so klar bei sich ist. Egal, ob es jetzt bergab ging es jetzt eher selten für die Blue Devils in letzter Zeit, aber wenn mal so eine Delle kam, wie jetzt in der Finalserie, wo du 2-mal in Folge gegen Hannover verlierst, der ist immer die Ruhe selbst. Der beobachtet es ohne Emotion, schaut sich das an und auch da hast gemerkt, wie er mit weniger werdender Spielzeit immer mehr hippelig wird und dann ist es auch aus ihm rausgeplatzt und er hat auf alle Helme, die vor ihm waren, irgendwie so eingedroschen und dann auf dem Eis. War natürlich unbeschreibliche, schöne Szenen, vor allem Jürgen Rumrich hat selber im Gespräch mit mir gesagt, wirklich, wenn man das letztes Jahr miterlebt hat, wo man auf der anderen Seite war, wo man so niedergeschlagen war, als man dem Gegner beim Feiern zuschauen musste, bei der Pokalübergabe und jetzt war man selbst in der Rolle, also die beiden Pole mitzuerleben, war wieder sehr bewegendes, beeindruckendes Erlebnis.
Aber ich hatte da tatsächlich auf dem Bildschirm verfolgend ganz kurz noch mal ein bisschen Schiss. Kannst du dir vorstellen, welche Situation das war?
Ja, die Weidner Jubeltraube lag praktisch den Scorpions-Fans vor den Füßen.
Also zur Erklärung, Jaro Hübel stand quasi im letzten Drittel quasi vor den Hannover-Fans, also in der Kurve, wo die Hannover-Fans waren. Und natürlich sind die ganzen Weidner Spieler zu Jaro Hübel und haben sich dann ums Tor und um Jaro und haben halt gefeiert. Und da hast du schon am Bildschirm gesehen, wie die Ordner hinter der Plexiglasscheibe echt alle Hände voll zu tun haben, da Hannoveraner Fans davon abzuhalten, aufs Eis zu stürmen.
Ja, aber da hätte ich jetzt keine Bedenken gehabt. Also ein Polizeiaufgebot wie am Freitagabend in Hannover, ja, gibt es wahrscheinlich nur bei einem G7-Gipfel. Oder, also da wurden wirklich sämtliche Geschütze aufgefahren. Wir haben es gesagt, wir waren zeitnah oben und da sind Busse vorgerollt von Sicherheitskräften, von Polizei wirklich. Und auch die, ja, beim letzten Spiel für so viel Aufsehen sorgenden Sicherheitskräfte von den Hells Angels, die waren zwar wieder vor Ort, aber diesmal nicht so gebündelt, also nicht mehr ganz offen mit Armbände und so weiter, nicht. Und auch nicht mit 30 Mann en bloc da ums Eis marschieren, sondern teilweise hatten sie Ordnerjacken an, immer so in eins, also vielleicht alleine oder mal zu zweit sind sie rumgegangen, sind irgendwo in der Ecke gestanden. Also das war ja ganz anderes Bild als noch Beispiel, was war es denn, Spiel 4 in Hannover. Aber so von dem Polizeiaufgebot und wie die dann auch das abgesichert haben, diese Jubelfeier, hat sich das sehr, sehr schnell gelegt. Wobei ich aber echt fairerweise sagen muss, als sich das dann in die Katakomben in die Kabine verlagert hat, die Feierlichkeiten vom Eis runter. Der harte Kern war weg von den Scorpions-Fans und die noch da waren, die haben wirklich applaudiert, haben jeden einzelnen Spieler, der vom Eis gegangen ist, beglückwünscht, haben, wie gesagt, applaudiert und haben auch eingestanden, dass Weiden der verdiente und der faire Sieger dieses Duells war.
Naja, das war ja auch bei den Spray-TV-Kommentatoren aus Hannover dann am Ende der Tenor. Und ich habe jetzt seitdem auch tatsächlich nichts anderslautendes irgendwo gelesen oder gesehen. Also die Hannoveraner, obwohl sie ja jetzt nicht zum ersten Mal gegen den dann Aufsteiger,
ich glaube das vierte Mal in Folge,
ich glaube das dritte Mal in Folge, habe ich gelesen, ausgeschieden sind, trotzdem faire Verlierer. Immerhin, man muss ja auch sagen, das waren ja zwei Wahnsinnsteams. Es waren die zwei mit Abstand besten Teams der Oberliga, die da im Finale standen. Und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, wird es die Möglichkeit geben, es hätten es auch beide verdient, die Elsberg aufzusteigen. Und ich wage auch die Prognose, die man allerdings nicht verifizieren können wird, die hätten sich auch beide in der DEL 2 gut gemacht von dem Niveau, von dem Level, das die spielen.
Da kann ich zwei Dinge beisteuern. Erstens, es waren bei einem Spiel in Weiden, ich weiß es nicht mehr, waren Fans aus Selb hinter mir gesessen, die ja in der DL2 gerade noch so im Playdown-Finale gegen die Bietigheim Steelers die Klasse gehalten haben. Und die haben sich das Niveau angeschaut und haben dann eingestanden, ich nenne es jetzt deutsch, Mist, wir hätten gegen keines dieser beiden Teams eine Chance gehabt. Und es zeigt, dass wir waren echt fair und haben sicherlich viele Spiele das selber in dieser Saison gesehen, aber das Niveau in diesem Finale war schon beeindruckend. Und dann haben wir uns in Hannover vorm Spiel mit einem neutralen Fan unterhalten. Das ist ein Eishockey-Fan gewesen, der echt durch Deutschland reist und gute Kontakte auch ins Eishockey unterhält. Und der hat gesagt, was will eine Mannschaft eigentlich noch machen, wenn es jetzt heuer wieder nicht funktioniert? Also wenn er sich da Scorpions und Devils anschaut, da stehen ja nur DEL und DEL2 erfahrene Kräfte auf dem Eis. Wie will man eigentlich noch aufrüsten? Oder wie will sich der Unterlegene in der nächsten Saison wieder motivieren, dass es, blöd gesagt, 55 Spiele um nichts geht und dann musst du 4 oder 6 Spiele da sein, wo es um alles geht? Und zum Glück müssen wir uns damit nicht befassen in der nächsten Saison.
Ja, so ist es. Und vielleicht ein kleiner Blick in die Zahlen, tatsächlich nur ein kleiner Blick, aber ich denke, jetzt so zum Saisonabschluss, das ist ganz in Ordnung. Und vor allem glaube ich, dass diese Zahlen auch ein bisschen was aussagen und ein bisschen was darüber offenlegen, warum die Devils am Ende der dann doch klare Sieger waren. Also Powerplay, bester Wert in der Liga für die Devils mit 37,7, PK 84,2, viertbester Wert. Ich glaube, alles nicht so ausschlaggebend, aber jetzt kommt's bei den Strafzeiten. Tatsächlich die Devils in den Playoffs mit 9,5 Strafminuten pro Spiel. Das ist der viertbeste Wert. Die Scorpions kommen auf 12,1. Das heißt, die Scorpions haben pro Spiel mehr Strafzeiten gezogen. Bei den Scorern, wenn man sich's mal aufteilt, bei den Stürmern haben wir mit Rubisch, Gläser, Ward, Elsner und Fielin 5 Weidner in den Top 10, die anderen 5 sind Spieler der Hannover Scorpions, also bei den Stürmern ziemlich ausgeglichen alles. Aber jetzt kommt's bei den Verteidigern, wenn man da auch auf die Scorer schaut, haben wir mit Davis auf der 1, Bettauer auf der 2 und Eberhard auf der 4 drei Weidner Verteidiger in den Top 5. Ja, und der beste Hannoveraner kommt dann mit Markus Götz auf Rang 5. Das heißt also, du hast in der Offensive ist es auf Augenhöhe, aber die Devils haben in der Defensive nochmal deutlich mehr Scoring Power und sie waren disziplinierter in der Finalserie, haben einfach weniger Strafzeiten gezogen, hatten dafür aber mehr Powerplay-Chancen. Und was dann vielleicht auch noch so, dass die Kirsche auf der Sahnehaube ist, ich weiß nicht, ob du das angeschaut hast, wer war denn der beste Torschütze, nicht Scorer, sondern Torschütze der Playoffs?
Insgesamt. Beste Torschütze, Luca Gläser?
Luca Gläser mit 13. Hinter ihm kommen dann übrigens 3 Spieler der Hannover Scorpions. Und es gibt ja dann noch die schöne Statistik mit den Game-Winning Goals, also quasi die entscheidenden Treffer. Auf Platz 1 in den Playoffs Luca Gläser mit 7. Die Plätze 2 bis 3 gehen wieder nach Hannover mit die 3. Also super Offensive, deutlich stärkere Defensive als Hannover Scorpions, zumindest was das Scoring angeht, disziplinierter und halt noch Luca Gläser obendrauf.
Also diese Finalserie war auch natürlich das Duell der beiden stärksten Oberliga-Teams, das haben wir jetzt oft genug hier betont, aber es war auch ein Duell der Trainer und das hast du letztes Mal ganz gut gesagt, eigentlich, die sind halt, überspitzt formuliert, die kannten sich nicht. Sie sind in dieses Duell gegangen, haben mal so weitergespielt wie bisher, jeder hat seinen Stiefel gespielt, auf Deutsch gesagt. Und dann war praktisch der Kevin Godet der Erste, der reagiert hat. der umgestellt hat, der versucht hat, kompakt zu stehen und mit viel Tempo, schnellen Gegenstößen da den Devils den Zahn zu ziehen. Hat auch funktioniert.
Und er hat natürlich auch die Spieler dafür, die Geschwindigkeit und diese technische Stärke haben.
Die Reaktion von Buchwieser war allerdings auch wieder sehr gut. Auch er hat dann gesagt, gut, wenn ihr kompakt steht und schnell umschaltet, dann machen wir das auch. Sie haben es nicht ganz so krass gemacht wie die Scorpions, aber sie haben mehr Wert auf Sicherheit gelegt. Das hat man auch bei den Spielern ganz genau beobachten können, dass sie nicht mehr so schnell nach vorne verteidigt haben, dass sie immer versucht haben, wirklich, dass nur einer vorne drauf geht und dass immer vier praktisch die Konter absichern. Und es war in Hannover insofern spannend. Neben mir standen David Maus, der verletzte Müller und Dominik Müller und Engler, der Jakob Engler, der dritte Torhüter. Und hast du genau gemerkt. Und wenn sie immer so die einzelnen Szenen kommentieren, das war spannend. Nee, da darf jetzt nicht drauf gehen, da hätte jetzt hinten bleiben müssen. Und also da hat jeder genau sich mit dieser neuen Taktik vertraut gemacht. Und auf diese Antwort, kompakte Devils, die nach vorne einfach immer für ein Tor gut sind, ob sie jetzt auch schnell umschalten oder im Powerplay oder wie auch immer, ihre große Stärke, da hatte Kevin Gaudette dann keine Antwort mehr. Und daher geht dieses Ding an, dieser Punkt an den Coach.
Ja, du hast in der letzten Folge hast du gesagt, wo ich gesagt habe, ja, Buchwieser hat er jetzt auch angepasst, hast du gesagt, naja, aber nicht, dass Kevin Gaudette jetzt nochmal anpasst. Und ich habe darüber nachgedacht tatsächlich, seitdem, beziehungsweise vor allem bis zum Spiel am Freitag, und dachte mir da eigentlich, ja, aber was will er machen? Weil ich meine, Offensivspektakel, damit sind sie gestartet. Da waren sie auf Augenhöhe, die Weidner mit dem kleinen Ticken besser, was im Endeffekt für die ersten zwei Siege gesorgt hat. Dann hat er das Konterding gemacht, das hat Sebastian Buchwesser jetzt auch wieder, den Zahn hat er ihm gezogen, eben durch eine kompaktere Defensive. Ja, was hätte er sonst noch machen sollen? Also deswegen glaube ich, dieser taktische Kniff von Sebastian Buchwieser, der ja immer betont, die Mannschaft ist der Gewinner und es liegt nur an der Mannschaft und er stellt ihn nur zusammen, aber der Mannschaft gebührt die ganze Ehre. Aber ich glaube, das kann man an der Stelle schon mal sagen. Der hat richtig reagiert und das war am Ende ausschlaggebend.
Also ich weiß auch nicht, was er noch hätte machen sollen, Kevin Gaudette, aber ich hätte zumindest erwartet, sagen wir, wenn es spielerisch nicht funktioniert, ich weiß nicht, dann gut, vielleicht bin ich da einfach zu versaut, aber ich hätte es halt auf die dreckige Schiene. Hätte ich erwartet, dass sie kommen, jetzt wirklich mit versteckten Fouls, mit Strafen versuchen zu provozieren. Aber da waren die Weiden echt clever. Und ich glaube auch das Dienstagspiel, dieses 5-1 in Weiden, das war ein Wirkungstreffer. Das hat man in Hannover gemerkt. Also da war, es war sehr verhalten. Hannover hat nicht mehr so, ja, dieses Tempo aufs Eis gebracht, nicht mehr diese Intensität, wie sie es in den Spielen 3 und 4 hatten. Und Weiden war einfach an der Scheibe besser, war giftiger, war einfach, ja, disziplinierter und klingt platt, aber sie wollten es am Ende vielleicht mehr, hatte man den Eindruck, dass die Scorpions schon so ein bisschen, Mist, gegen die haben wir keine Chance, schon so ein bisschen resigniert haben. Aber ich stimme dir zu. Ich schreibe gerade, deswegen kann ich das sagen, ich schreibe gerade an einer kommentierenden Analyse, wie das bei uns heißt, über die Devils-Saison und ich sage, dieser Aufstieg hat genau zwei Väter. Einer ist eben der Coach, Sebastian Buchwieser, der diese Mannschaft natürlich mit zusammengestellt hat, aber der sie auch über die Saison so eingestellt hat, eben im Wissen einer gnadenlosen Überlegenheit, das konsequent durchzuziehen, ohne jetzt gravierende Leistungseinbußen. Natürlich gab es mal den Ausreißer nach unten, jetzt, aber kaum mehr. Aber den gab es im Finale gegen einen ebenbürtigen Gegner. Ansonsten gab es das nicht. Und da die Spannung im Team so hoch zu halten, ganz diffizil da mit der Torhüterposition zu jonglieren, da immer die richtige Entscheidung zu treffen, dann eben dieses Trainerduell im Finale gegen Kevin Gaudette, wo er einfach dann letztendlich gezeigt hat, dass er ein ganz großer werden kann. Er ist ja noch ein junger Hupfer. Und der zweite ist Jürgen Rumrich, der einfach, wie sagt er bei uns immer hier, jeden Spieler in Deutschland kennt.
Und hat sich auch bestätigt, wenn wir mit den Spielern reden.
Aber, und das hat, Und da hat mich Luca Gläser im Interview bestätigt, der einfach gesagt hat, natürlich sind wir verschrien als die Millionärstruppe, als der zusammengekaufte Haufen. Aber das ist eben kein wahllos zusammengekaufter Haufen, sondern das ist wirklich eine perfekt zusammengestellte Mannschaft, wo die auch wirklich eine Mannschaft war, wo nicht nur aufs spielerische Können geachtet wird, sondern auch auf die charakterlichen Eigenschaften. Und das hat man nicht nur beim Feiern jetzt, da sind sie dann alle groß, aber das hat man auch wirklich in der Saison gemerkt, das hat man jetzt in dieser Phase des Finals, wo es wirklich auf Spitze auf Knopf mal stand, gesehen, dass da einer für den anderen einsteht. Und da hat Jürgen Rumrich eine Mannschaft zusammengestellt, gegen die dann kein Kraut gewachsen war, die absolut verdient Meister geworden ist und aufgestiegen ist. Muss man sagen, natürlich hatte er auch die Mittel dazu, diese Mannschaft zusammenzustellen. Aber ich glaube, ein Blick allein in Sportdeutschland genügt aus, um zu sehen, dass die meisten Mittel nicht immer die meisten Erfolge feiern. Und da gibt es genügend Beispiele. Christian Kaminski, Werner Moller, verzeiht es mir bitte. Wenn ich zu den Löwen nach München schaue, die haben auch seit Jahren sehr viel Geld zur Verfügung oder hatten mal noch mehr zur Verfügung. Und wie ist dieser Verein gefallen? Also durch Misswirtschaft. Und da sieht man, wenn die richtigen Leute am Werk sind, die ihr Handwerk verstehen, die einen guten Kader zusammenstellen, ein sehr guter Trainer, der dann auch weiß, mit diesem Kader zu arbeiten, dann kommt ihm sowas raus. Und das bringt auch unser Job mit, natürlich. Journalismus, wir müssen das Ganze kritisch begleiten. Wenn sie was gut machen, sagen wir das natürlich, dass sie es gut machen. Wenn sie was weniger gut machen, dann sagen wir, dass sie das weniger gut machen. Aber unser Blick geht auch jetzt schon dahin, den Blick nach vorne zu richten. Und das ist mir auf dem Heimweg dann schon so gegangen, dass wir von Hannover heimgefahren sind. Dann habe ich schon mal geschaut, wie läuft jetzt eigentlich die DL2 ab? Wie viele Ausländer darf man da im Kader haben? Wer sind die Gegner überhaupt? Wo gehen die Fahrten hin? Und das ist jetzt auch, wird spannend zu beobachten sein. Ich glaube, man muss kein so großer Prophet sein, um zu erahnen, dass sich im Kader der Devils trotz des Aufstieges wieder einiges tun wird.
Allerdings bin ich sehr froh, dass die Devils im letzten Spiel der Saison, im Spiel in dem Sinne Aufstieg klar gemacht haben, endlich mal uns bestätigt haben mit unserer These, weil wir immer gesagt haben, je länger eine Playoff-Serie dauert, desto Vorteil Blue Devils, und je länger ein Spiel dauert, desto Vorteil Blue Devils. Und das war jetzt genau so ein Ding, 0-0 in zur ersten Drittelpause, 1-1 zur zweiten Drittelpause und dann ein klarer 5-1-Sieg hinten raus. Ja, wir haben oft drüber gesprochen, über die ganze Saison hinweg, die Tiefe und Breite des Kaders, die Physis, die am Ende dann auch einen Ausschlag geben kann.
Die Tiefe war echt, hat Jürgen Rummelig auch im Gespräch bestätigt, war hinten raus nochmal entscheidend. Eben, da hast du einen Bruch gesperrt, dann sind Müller und Elsner verletzt ausgefallen und du konntest die 1-1, ist jetzt übertrieben, 1-1 zu ersetzen, aber du konntest sie ersetzen. Du hast die Qualität halten können, über vier Reihen gesehen.
Absolut. Und ich habe ehrlich gesagt auch in dem Moment, wo da Kevin Godet dann beim Stand von 4-1 den Hannoveraner Goalie, den Kuhn, der überragend die ganze Serie über gehalten hat, wenn er gespielt hat, wo er den gezogen hat, dachte mir schon so, okay, er muss es tun. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass bei den Scorpions irgendjemand tatsächlich noch die Hoffnung hat, hey, mit einem Mann Überzahl kippen wir, das ist noch easy. Holen wir mal eben 3 Tore auf, um in eine Verlängerung zu kommen. Aber gut, er musste es halt machen.
Und dass die Mannschaft, die Weidner Mannschaft eben, wie ich gerade betont habe, nicht nur sportlich, physisch, mental, charakterlich 1A ist, da gibt es zwei bezeichnende Szenen dafür. Erstens, wenn man sieht, Luca Gläser war für alle sichtbar seit 3 Spielen, ich formuliere es mal vorsichtig, minimal lädiert, aber er hat sich einfach durchgebissen. Also wenn man das gesehen hat, danach übrigens, Luca, schicke Unterhose hattest wieder an in Hannover. Diesmal war sie nicht quietschegelb, sondern sie war orange, aber hat er wieder der ganzen Welt präsentiert. Aber wenn man da mal geschaut hat, wie sein Körper so getaped ist und wo es zwickt, dann muss man echt den Hut davor ziehen, wenn man gesehen hat, wie er beim Wechsel sich teilweise über die Bande gequält hat, aber bei jedem Wechsel, den er gefahren ist, bei seiner Zeit auf dem Eis einfach, ob das in Überzahl, dann teilweise in Unterzahl noch eingesprungen und immer Vollgas gegeben. Und der zweite ist für mich James Bettauer, der im dritten Drittel war, glaube ich, was kurz vor Schluss da, ich weiß nicht, war es ein Puck oder war es ein Schläger, den er ins Gesicht bekommt, im Cut unterhalb der Lippe. Ja, mal schnell das Handtuch nehmen, abwischen, in die Kabine, neues Trikot holen und wieder ab aufs Eis. Also dieser, das meine ich mit, sie wollten es letztendlich mehr.
Ich glaube, das sind auch sehr schöne Beispiele, die zeigen, ja klar, verdienen die Geld, ja klar, sind es Profis, klar brauchst du auch Geld, um im Profisport mit einer Mannschaft zu bestehen, aber sie wollten es. Das waren keine Söldner, das sind keine Söldner, die einfach nur herkommen, ihr Geld abholen und gehen, sondern das war eine Mannschaft, das war ein Team und ja, am Ende des Tages hat da wirklich einer für den anderen eingestanden. Alle haben sich voll reingehaut und ich glaube, nur so hat es mit dem Aufstieg klappen können. Aber jetzt sag einmal, als dann die Messe gelesen war in Hannover, wie war da die Atmosphäre im Stadion? Wie ist es dann abgelaufen?
Die Stimmung im Stadion an sich war im Weidner Block natürlich sehr, sehr ausgelassen und euphorisch und auch bei den Spielern. Ja, da gab es einfach kein Halten mehr. Da ist vieles aus ihnen rausgebrochen. Also alle waren da wirklich mittendrin und zwar, ich meine wirklich alle, auch Hauptgesellschafter Stefan Ziegler war dann mittendrin. Das war echt super Szene. Er stand erst auf dem Eis, so wegen neben der Szenerie, hat das alles beobachtet und ich glaube, Tilschi, glaube ich, war der Erste, der ihn entdeckt hat und dann auf ihn losgestürmt ist und dann alle dann dazu und er war dann dabei. Also er hat dann, es gab ein großes Feierproblem war, es hat ein bisschen gedauert, bis das erste Bier aufs Eis gebracht wurde. Und das war dann auch wieder eine skurrile Szene. Das erste Bier, schlagt es mich, wer war es jetzt? Entweder war es der Herr Ribnitzki oder der Herr Hechtel. Irgendeiner hat dann auf einmal zwei Kisten Bier aufs Eis gefahren. Genau in dem Moment, als Tennis Tilsch gerade den Pokal abholt, vom DEB-Offiziellen überreicht bekommt. Die Mannschaft war irgendwie gerade damit beschäftigt, dass sich jeder ein Bier aufmacht.
Das ist ein Pokal, ach egal,
so,
Bier.
Hey, der Tilschi kommt mit dem Pokal und erstmal alle Bier, aber sie haben es dann gerade noch irgendwie so hinbekommen und dass dann alles seinen geordneten Lauf gegangen ist und es war dann wirklich, jeder durfte mal mit dem Pokal vor die Fankurve. Also da siehst du Leute mal aus sich rausgehen. Wie gesagt, der tschechische Eisblock, habe ich gerade schon erwähnt, Jaro Hübel, der war völlig losgelöst. Den hat man, glaube ich, gestern noch mit Sonnenbrille, gestern also am Samstag, irgendwo in der Stadt schön sitzen sehen. Da muss ich kurz einen Suchaufruf loslassen. Wenn jemand Vincent Schlenker gesehen hat, die Blue Devils brauchen noch ein Trikot wieder. Sie vermissen ihr Trikot. Vincent Schlenker ist...
Du sagst, das ist ein bisschen ein Firebeast, hä?
Der hat sich als wirklich als Firebeast erwiesen. Also was für ein Typ. Der ist also früh um 6:30, als der Mannschaftsbus in Weiden zurückkam, ist der Vincent, sagen wir mal, mit leichter Schlagseite ist er dem Bus entstiegen, noch in der kompletten Montur, wie er in Hannover das Eis verlassen hat. Also wirklich mit Schonern, mit Trikot, gerade dass er einen Helm nicht nur aufgehabt hat, aber Sebastian Buchwieser hat dann bloß erzählt, der Schlenker hat das ganze Bier weggesoffen und alle weggecheckt mit seiner Ausrüstung im Bus. So hat auch ausgeschaut, der Vincent. Er wurde dann gestern Nachmittag, Samstagnachmittag noch in der Stadt gesehen.
Immer noch im
Trikot mit. Also, Vincent lässt es krachen und womit? Mit Recht. Also, soll doch genauso sein. Das hat Jürgen Rummelig auch angekündigt, als ich ihn gefragt habe, ob jetzt mal so ein Moment ist, wo auch mal er oder der Coach, die das ganze Jahr über so die Kontinenz bewahren, den Fokus bewahren, ob die jetzt mal so ein Moment ist, wo sie mal die Sau rauslassen können. Und da hat er bloß lapidar gesagt, davon kannst du ausgehen. Apropos, letztes Jahr war es so, wo ist das Frühlingsfest, war es letztes Jahr, ne? Wo sie, naja, es ist ja, läuft ja gerade wieder. Also vermutlich sitzen Jürgen Rummelig und Sebastian Buchwieser gerade diesmal nicht bei einem Frustbesuch am Frühlingsfest, sondern bei einem Jubelbesuch.
Aber das ist schon angedeutet. Die Mannschaft ist mit dem Bus zurückgefahren. Ich vermute mal, auch im Bus ist das ein oder andere Kaltgetränk geflossen. Und wann sind sie dann angekommen? 6 in der Früh, irgendwie sowas?
6:30, glaube ich, war es.
6:30. Und da war schon wieder was los.
Ah, da war die Hölle los in Weiden, muss man wirklich sagen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es nicht mehr geschafft. ich war wirklich, es war einfach brutal anstrengend auch für uns. Es ist ein langer Tag gewesen.
Und du hast dann wahrscheinlich im Bus noch geschrieben.
Ich habe im Bus geschrieben, der Jakob hat im Bus das, das Video noch geschnitten. Und wie halt jeder weiß, ich habe zwei kleine Kinder daheim, die nicht ganz so viel davon halten, den Papa ausschlafen zu lassen. Von daher, ich war um, boah, wann war ich im Bett? Halb dreiviertel fünf war ich im Bett und dann bis halb sieben die zwei Stunden noch zu überbrücken. Wir hatten eine Leitung in dem Bus, wir wussten ungefähr, wo sie sind. Wir wussten, dass es sechs, halb sieben wird. Dann habe ich gedacht, ich habe es dann nicht mehr gepackt, aber es war die Hölle los. Also wirklich, wenn man das dann verfolgt hat über die sozialen Medien, die Jungs waren gut drauf, die da dem Bus entstiegen sind und es war die Hölle los am Eisstadion mit Bengalos, die gezündet wurden, mit ja, einigen Kaltgetränken. Ich glaube, im Diner ging es dann noch weiter und ja, wie gesagt, zu späterer Stunde sind dann die Jungs in der Stadt noch gesehen worden. Sollen die Sau rauslassen, sie haben recht.
Aber ich denke, das ist auch, ja, das zeigt auch sehr deutlich natürlich, dass es, ja, es ist natürlich in Anführungsstrichen ja, nur Sport, aber für die Fans, für die Menschen, auch für die Menschen in der Stadt, in Weiden und Umgebung, ist es natürlich viel mehr. Ich meine, das muss man sich, glaube ich, mal in der Historie anschauen. Es ist jetzt nicht so lange her, dass es eine Retteraktion gab. Es ist nicht so lange her, dass man nicht genau gewusst hat, wie das mit dem Eishockey-Standort Weiden überhaupt weitergeht. Und jetzt hat der Aufstieg in die DEL2. Ich glaube, dass es auch vielen, vielen Fans, vielen langjährigen Supportern, egal ob sie jetzt bei jedem Spiel im Stadion sind oder bloß hin und wieder oder früher oft waren oder keine Ahnung. Ich glaube, das bedeutet vielen Menschen wahnsinnig viel. Deswegen hat es mich auch überhaupt nicht überrascht, was da los war, wie viel da los war. Und ja, die Jungs, die das jetzt sichergestellt haben, die haben sich Legendenstatus erarbeitet auf jeden Fall. Und für die Menschen in Weiden und der Region, zumindest für die, die ein bisschen Eishockey-affin sind, ist das ein Feiertag.
Absolut. Und der Feiertag wird zum Feiertag. Also am 1. Mai gibt es dann die große Meistersause. Wo wird noch bekannt gegeben? 1. Mai soll es ja durchaus die eine oder andere Location geben, wo eh schon was steigt. Vielleicht kann man das gleich verbinden. Vielleicht gibt es ja auch eine Doppelaufstiegsfeier, ich weiß es nicht. Am Wochenende hat ja auch die Spielvereinigung SV Weiden den Aufstieg in die Bayernliga, in die Fußball-Bayernliga geschafft. Also die Stadt Weiden kommt zurzeit aus dem Jubeln und aus dem Feiern nicht raus. Da, ja, man spricht teilweise schon von einem sporthistorischen Wochenende. Freitag die Devils, Samstag die Spielvereinigung. Also da war einiges geboten. Und haben die Jungs echt sich verdient. Also wie sie das gewuppt haben, aber es ist halt einfach das Profigeschäft, da darf man jetzt auch nicht blauäugig an die Sache rangehen. Natürlich sind die jetzt alle Aufstiegshelden, Aufstiegslegenden, aber jetzt zu glauben, dass jeder Aufstiegsheld auch in der nächsten Saison das Trikot der Blue Devils tragen wird, ich glaube, da sollte man sich nicht irgendwelche Illusionen hingeben. Die Mannschaft wird verstärkt werden und so fair muss man sein, sie muss auch verstärkt werden. Und da gibt es den einen oder anderen, der einfach vielleicht altersmäßig an der Grenze ist. Da gibt es den einen oder anderen, der ja vielleicht mit der Oberliga am Leistungslimit war. Den gibt es auch. Und dann halten sich halt nach wie vor. Es ist ja mehr oder weniger schon, es ist noch nicht offiziell verkündet, aber die Gerüchte gibt es und die Berichte gibt es, dass es ein Beppi hier wegzieht. Ist zwar schade. Man munkelt, er kehrt nach Rosenheim etwas näher an die Heimat zurück. Er hat dort ein Haus gebaut, wie er uns ja auch erzählt hat hier im Podcast. Und könnte man verstehen, vielleicht, ob da jetzt der Aufstieg noch für ein Umdenken sorgt, weiß ich nicht. Aber so, es wird auch so diese Entscheidungen geben an Ali Schmidbauer, der jetzt in der Finalserie wieder absolut über sich hinausgewachsen ist, wie letztes Jahr schon gegen Rosenheim ein herausragender Verteidiger war. Den zieht es vermutlich nach Memmingen, wie man hört. Ja, also da, wie der Coach Buchwieser hier bei uns gesagt hat, wir mussten vor der Saison, also vor dieser Saison jetzt einige unpopuläre oder damals nicht verstandene Entscheidungen treffen, die sich im Nachgang dann als richtig herausgestellt haben. Und sowas wird es jetzt eben in den nächsten Wochen wieder geben. Deswegen, das ist unser Job. Die Jungs dürfen jetzt feiern, die dürfen jetzt die Sau rauslassen, die sollen sich jetzt wirklich begießen lassen und wir müssen schauen, wie geht's weiter, wie wird sich der Kader verändern, welche Herausforderungen warten jetzt auf die Blue Devils, was muss sich infrastrukturell vielleicht in der DEL2 ändern, welche Gegner warten jetzt auf die Blue Devils, wie ist der Modus jetzt zur DEL2, das ist alles, was wir jetzt aufdröseln werden in den nächsten Wochen und Monaten, bevor es dann ja in Richtung September wieder weitergeht. Aber das ist unser Job, die Jungs sollen jetzt feiern, das haben sie sich verdient.
Aber kleiner Ausblick auf die DL2, gibt da ein, zwei Gegner, durchaus auch aus Bayern, auf die man sich, glaube ich, freuen kann. Zuallererst genannt natürlich der auch sehr frisch gebackene DL2-Meister aus Regensburg. Das heißt, Eishockey Deutschland zumindest in der Liga 2 und 3 fest in Oberpfälzer Hand.
Richtig, und auch in die DL, wenn wir schauen mit Alfred Prey, Manager von Bremerhaven, ist er immerhin Vizemeister geworden, der hier gebürtig aus Oberwildenau stammt. Und da also, wie habe ich geschrieben, das Eishockey-Herz Deutschlands schlägt derzeit in der Oberpfalz. Das ist so, es gibt in der DL2 nächstes Jahr wieder ein Oberpfalz-Derby, eben gegen die Eisbären Regensburg, frisch gebackener Meister. Dann
Niederbayern haben wir noch im Angebot.
Wir haben erstmal noch die Selber Wölfe.
Ja, sowieso.
Natürlich der große Rivale, etwas weiter nördlich, der sich, auch wenn es der Fanbetreuer nicht so sieht, die meisten Fans, mit denen ich gesprochen habe, die freuen sich, dass es dieses Derby wieder gibt. Waren immer heiße Duelle schon in der Oberliga und jetzt gibt es eben in der zweiten Liga wieder. Und dann hast du Traditionsvereine wie in EV Landshut, wie Kaufbeuren, wie Starbulls Rosenheim. Haben wir noch Hündchen zu rupfen mit diesen Burschen da drunten. Und auch im Osten mit Grimmitschau,
ja,
die jetzt immer für fanstarke Unterstützung bekannt sind. Die Kassel Huskies, Traditionsverein auch, Freiburg, Dresden, Bad Nauheim, habe ich schon auswendig drauf, alle, weiß ich noch nicht. Lausitzer Füchse haben wir auch noch drin. Ansonsten habe ich jetzt irgendwie vergessen.
Ravensburg,
natürlich.
Krefelder Pinguine.
Krefeld, jawohl. Ravensburg mit Nick Latter, der auch hier schon gespielt hat. Und ja, es gibt einige interessante Paarungen. Das ist sicherlich eine Top-Liga und es wird für die Fans ja ganz was anderes als jetzt. So fair muss man sein, als wenn es in 90% aller Spiele eigentlich nur darum geht, das Ding irgendwie zu gewinnen, ohne dass man sich allzu sehr anstrengen muss. Aber da geht es von Spieltag 1 darum. Ja, warum eigentlich? Das ist natürlich als Aufsteiger, würde man sagen, wir wollen die Klasse halten, wir wollen drinbleiben. Vielleicht die Playdowns vermeiden, vielleicht in die Pre-Playoffs kommen. Keine Ahnung, da bin ich echt gespannt, wie der Kader aussehen wird, welches Ziel der Verein formuliert. Und es wird nicht langweilig. Also der Aufstieg ist noch frisch, die Meisterschaft ist noch nicht einmal zu Ende gefeiert, aber da richtet man den Blick schon wieder nach vorne. Und da bin ich echt gespannt, was sich in den nächsten Tagen und Wochen da alles noch tun wird.
Jo, das kannst du sein. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was am 1. Mai jetzt auf uns zukommt. Saisonabschlussfeier. Da wird dann auch wieder das ein oder andere Bierchen fließen, denke ich. Und die Spieler können sich völlig zu Recht feiern lassen von den Fans. Und dann geht's für die Spieler so langsam in die Sommerpause. Wir schauen natürlich, dass wir hier trotzdem auch in der Zeit noch ein bisschen was für euch zum Aufnehmen finden. Vielleicht eine Live-Podcast-Aufnahme, wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja wieder.
Soll's wieder, das sollte man wieder hinbekommen. Und dann haben wir ja noch was in der Pipeline.
Oh ja.
Die Langfassung eines Videos.
Ich habe gehört, bei den Academy Awards ist man schon nervös.
Also ich denke auch, dass der Jakob sich mit diesem Video vom Aufstiegsspiel in Hannover, ich glaube Rohfassung, könnten so um die 3 Stunden, 3,5 Stunden sein.
Director's Cut.
Ja, und wenn er da mal die Langfassung seines aktuell schon veröffentlichten 3-Minuten-Videos fertig hat, könnten wir uns das vorstellen, dass wir das auch einem größeren Publikum präsentieren. Aber das ist Zukunftsmusik. Bis dahin, schauen wir mal. Frage aller Fragen. Taucht Vincent Schlenker auch am Mittwoch? Am 1. Mai.
Ich bin optimistisch.
Noch im Trikot auf.
Natürlich.
Oder hat er sich schon zivilisiert? Aber das schauen wir. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Feiert schön weiter. Bis dahin. Ciao, ciao.
Servus, ciao.
Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.